Resonanz macht Schule. Der Bildungspodcast zwischen Wissenschaft und Praxis, bei dem der Mensch im Zentrum steht.
Was heißt denn das für uns Großen, für Lehrkräfte, für Psychologinnen und so weiter? Wir müssen sichtbar scheitern, damit Schülerinnen und Schüler das Scheitern lernen können und das Wiederaufstehen und sehen, Scheitern ist kein Scheitern, sondern Scheitern ist immer der Anfang vom Wiederaufstehen.
Diese Studie hat belegt, und das fand ich das wirklich Entscheidende jetzt auch nochmal an alle KollegInnen da draußen, dass die Wirksamkeit von Growth Mindset dann besonders hoch, wenn die Lehrkräfte das vorleben. Also es verkörpern, die eigene Haltung, und die SchülerInnen das Lernen am Modell auch nochmal haben. Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Resonanz macht Schule mit Professor Markus Eckert und mir, Tobias Schellenberger.
Ja, lieber Tobias, wir haben uns in ein Thema ein bisschen reingearbeitet, beziehungsweise du hast dich da eingelesen, ich habe das mitgebracht und das fand ich ganz spannend, was du mir dann in der Vorbereitung zur Folge erzählt hast.
Oh ja, also wie letztes Mal schon angesprochen, ist das Thema der heutigen Folge das Growth Mindset, und ich wusste ja schon, dass das eins deiner großen Forschungsgebiete ist, aber hatte mich damit bisher mit dem Begriff und der Theorie, die dahinter steht, noch nicht intensiv beschäftigt, habe das im Vorfeld jetzt natürlich gemacht, und ich muss sagen, mit jedem Schritt, den ich tiefer vorgedrungen bin in die Materie, wurde ich begeisterter davon, was das Growth Mindset bedeutet und vor allem, was man damit in Schule erreichen kann. Und ich habe gemerkt, dass ich schon selbst damit arbeite, ohne gewusst zu haben, dass ich es tue.
Ja, vielleicht sollten wir einfach mal kurz aufklären, um was es geht beim Growth Mindset. Und ich würde das so ein bisschen anekdotisch machen. Und zwar geht es zurück auf die Psychologieprofessorin Carol Dweck. Und die selber sagt von sich, sie hat als junge Wissenschaftlerin mit Kindern gearbeitet und wollte im Grunde so ein bisschen gucken, wie die Kinder so denken. Und in einem Experiment hat sie den Kindern so richtig schwere Aufgaben gegeben und wollte mal so gucken, wie gehen die denn eigentlich damit um? Und wie gehen die auch mit Frustration um? Und dann gab es einige Kinder, und das hat sie selber sehr überrascht, sagt und schreibt sie, dass genau diese Kinder oder einige dieser Kinder auf jeden Fall dann anfingen und haben gesagt, cool, da haben wir eine schwere Aufgabe, tschakka, ich nehme die mit nach Hause, die will ich lösen. Also im Grunde gar nicht abgeschreckt waren, was eigentlich das Ziel war, sondern total begeistert waren. Und dann hat sie gesagt, Mensch, das ist ja so eine Superkraft. Was ist denn das? Sie sagte, ich wäre total abgeschreckt gewesen, aber die Kids eben nicht. Und das ist ja eine Superkraft, einfach dieses am Ball bleiben.
Das heißt, die haben das als Herausforderung gesehen, mehr als Rätsel zu lösen oder Knoten oder sowas?
Ganz genau das. Die haben das als Herausforderung gesehen. Und das hat im Grunde die Forschung zum Growth Mindset gestärkt oder war so die Initialzündung. Ja, und das heißt, Carol Dweck hat rausgefunden im Laufe der Jahre, dass Menschen entweder, ich mache das ein bisschen schwarz-weiß, entweder ein Growth Mindset oder ein Fixed Mindset haben. Und wir haben natürlich irgendwie alles auch dazwischen. Aber Menschen, die ein Fixed Mindset haben, die kommen an eine Herausforderung und sagen, kann ich nicht. Werde ich auch nie lernen. Ich habe eben nicht das Talent dazu. Menschen mit einem Growth Mindset, die kriegen irgendwie eine Herausforderung und sagen, ach guck mal, kann ich, noch nicht. Spannend, das ist eine gute Gelegenheit, meine Kompetenz zu erweitern. Das heißt, die gehen davon aus, mit genügend Training, mit genügend Ausdauer, mit genügend Hirnschmalz und was immer man so investieren kann, steigen die Kompetenzen. Ja, ich werde besser, ich werde intelligenter, ich kann mehr danach. Und dann fängt es an, sich zu lohnen, dass ich mich anstrenge, ja. Und ich mache mal den Gedanken zu Ende. Und wenn ich dann noch auf eine Hürde stoße, ja, das passiert, wenn ich auf Dinge stoße oder Dinge mache, die ich nicht so gut kann, dann kommt irgendwann eine Hürde, kommen Misserfolge. Dann sind die mit dem Fixed Mindset, die sagen, wusste ich ja, ich kann es nicht. Und die mit einem Growth Mindset sagen, cool, da kann ich weiter dran lernen. Und das ist so der Gedanke des Growth Mindsets.
Das heißt, also für diejenigen, die sich mit dem Begriff noch gar nicht beschäftigt haben, so wie ich vorher, der Begriff des Mindsets war mir natürlich ein Begriff, also weil das einfach umgangssprachlich ja auch mittlerweile schon angekommen ist. Aber Mindset heißt jetzt ja erstmal, also die Haltung, die jemand hat oder der Blick, den jemand auf sich selbst hat, beziehungsweise auf die eigenen Fähigkeiten oder die eigene Wirksamkeit oder die eigenen Entwicklungschancen auch und die Leistungsfähigkeit letztlich. Ne?
Genau, so ist das. Und wir reden darüber ja nicht irgendwie zufällig, sondern wir reden da im Kontext von Schule und auch von Resonanz. Und das ist, glaube ich, was wir einfach heute mal so ein bisschen uns anschauen wollen. Nämlich was hat das Thema mit Schule zu tun? Es wird unmittelbar klar, dass das was mit Schule zu tun hat, dass das was mit Motivation zu tun hat.
Unbedingt.
Und aber eben auch, und da gucken wir nachher auch nochmal hin, was das überhaupt mit Resonanz macht Schule zu tun hat. Warum das für uns und in unserem Podcast ganz spannend ist.
Für mich ist das Zentrale daran, die Kernfrage, die ja auch heute über der heutigen Podcast-Folge steht, wie kriegen wir Lernende eigentlich motiviert? Denn wenn die Motivation da ist, dann fällt das Lernen viel leichter. Und genau das, der Mangel an Motivation und damit im Umkehrschluss die Langeweile oder die Überforderung oder ein Frustrationserleben ist ja genau das, was oft lernhinderlich ist. Und wir als Lehrkräfte, das habe ich in der Auseinandersetzung mit dem Thema so verstanden, haben da einen großen Einflussfaktor drauf. Im Sinne, dass wir unsere SchülerInnen oder die Lernenden darin stärken können, ein Growth Mindset auch zu entwickeln. Du hast vorhin gesagt, es gibt Menschen, die haben ein Growth Mindset oder solche, die haben ein Fixed Mindset. Meine Frage an dich als Experte, kann man das denn verändern?
Ja, unbedingt. Das sehen wir und ich würde vielleicht sogar noch erstmal einen Schritt zurückgehen. Nämlich, du hast gesagt, dass Motivation, das Lernen erleichtert, das ist unbedingt so. Und ich werde viel von Schulen angesprochen, von Bildungsverantwortlichen, die sagen, Mensch, können Sie nicht mal was irgendwie dazu machen? Wir sehen, die Schülerinnen und Schüler sind deutlich unmotivierter, als sie das zum Beispiel noch vor der Pandemie waren. Wir sehen da Tendenzen, die besorgniserregend sind. Und das ist genau der Punkt, ja. Wenn ich die Idee habe, ich kriege die Dinge nicht hin, auch wenn ich mir Mühe gebe, ich kann es ja irgendwie sowieso nicht oder es reicht ja irgendwie sowieso nicht, dann ist es eine unglaublich gesunde Reaktion, mich nicht anzustrengen. Das müssen wir uns erstmal klar machen. Also bevor wir jetzt ins Growth Mindset gehen, also aus so einer Fixed Mindset Perspektive ist es total verständlich, wenn ich nicht anfange irgendwie zu knobeln, wenn ich nicht irgendwie sage, Mensch, was für eine Herausforderung, das will ich jetzt lernen, das ist nämlich dann nur mühsam, ohne dass ich einen Benefit habe. Ich wachse ja nicht.
Ja, da wirft man die buchstäbliche Flinte ins Korn und hört auf, sich anzustrengen, denn es hat ja eh keinen Sinn sozusagen. Ne? Der klassisch resignative Blick dann und gleichzeitig aber auch nachvollziehbar zu sagen, warum soll ich mich anstrengen, wenn es sowieso nichts bringt?
Genau.
Aber das sagt doch viel über das Selbstbild auch eines Menschen dann aus. Ne?
Ja, und genau das ist ja, und das war ja deine Frage von eben, und das ist veränderbar und das ist ja die gute Nachricht. Das können wir als PsychologInnen, das können ihr als PädagogInnen verändern. Und das ist im Grunde furchtbar einfach und das werden wir im Laufe dieser Folge nochmal ein bisschen genauer beleuchten. Wie geht denn das eigentlich und wie geht das ganz pragmatisch? Nämlich jeden Tag, wenn ich in den Klassenraum gehe, was kann ich denn da tun? So, und ich glaube, das ist auch das, Tobias, was die Menschen da draußen interessiert. Wie geht das? Was kann ich tun? Als Lehrerin, als Lehrer, als Elternteil, als irgendwie anders mit Jugendlichen arbeitende Person?
Genau. Und der Blumenstrauß an Möglichkeiten, der sich da darbietet, ist tatsächlich sehr groß, wie ich finde. Das eine ist natürlich die Arbeit mit einer Klasse auf der Metaebene. Ich kann das Thema Growth Mindset und die Erkenntnisse, die wir hier gerade angeteased haben und auch im Folgenden noch besprechen werden, natürlich auch zum Thema machen, indem ich mit der Klasse sozusagen Methodenstunden einbaue. Wie ist denn eigentlich eure Haltung? Eine Reflexionsstunde und mit den SchülerInnen übe, eine andere Perspektive einzunehmen, also ein klassisches Reframing von herausfordernden Situationen zu betreiben. Das kann man üben an ganz konkreten Situationen, egal in welchem Fach und egal in welcher Aufgabe. Das andere ist natürlich, dass ich als Lehrkraft, auch ohne es explizit zum Thema machen zu können, in der Kommunikation oder der Auseinandersetzung mit SchülerInnen im Unterricht umsetzen kann. Beispielsweise eben, indem ich, wenn ich merke, es gibt Probleme in einer Aufgabe, die gerade für mehrere Schüler herausfordernd ist oder auch nur für einen, aber das dann zum Thema mache und ganz konkret frage beispielsweise, was ist denn dein Problem, was glaubst du, warum kommst du hier nicht weiter? Oder in einer ganzen Lerngruppe, wenn ich nicht im Einzelgespräch bin, frage, was glaubt ihr, braucht ihr, um diese Schwierigkeit gerade zu lösen?
Und wenn ich da mal direkt, du hast zwei Fragen gestellt. Du hast einmal die Frage gestellt, warum kommst du hier nicht weiter?
Korrekt.
Und was braucht ihr, um das zu lösen? Und ich glaube, nur die Warum-Frage fokussiert die Aufmerksamkeit so sehr auf die Hürden, dass wir nicht mehr dahin gucken, was ihr braucht. Deshalb ist genau diese zweite Frage so unendlich wichtig. Nämlich, was brauchst du? Das suggeriert sofort, du kannst es eigentlich. Du brauchst nur irgendwas noch dazu.
Ja, das war, wäre auch das Ziel der ersten Frage. Die Frage, warum kommt ihr hier nicht weiter? Um dann darauf heraus abzuleiten, gut, was brauchen wir denn, um hier weiterzukommen? Oder was braucht ihr, um hier weiterzukommen? Denn das ist dann der potenzialorientierte Blick mit der ja, eventuell neugierig machenden Frage nach einem Lösungsansatz. Also was braucht ihr, um hier weiterzukommen, weckt in den SchülerInnen eventuell das Nachdenken nach einem Instrumentenkasten, einem innerlichen, den ich nehmen kann, metaphorisch gesprochen, um das Problem vor mir anzugehen.
Jetzt bin ich mal ganz neugierig, Tobias. Ich bin ja schon ein bisschen länger nicht mehr wirklich im Unterricht gewesen. Ich mache mal immer Stippvisiten, aber du bist ja der, der jeden Tag vor der Klasse steht. Wie ist die Reaktion von Schülerinnen und Schülern? Die kommen nicht weiter, verzweifeln und dann sagst du, was braucht ihr? haben die sofort eine Antwort oder wie ist das?
Nee, meistens, ehrlicherweise, sind die SchülerInnen, vor allem am Anfang, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, erstmal ein bisschen verdutzt. Ah. Also es gibt so ein Zögern und da kann man beim Nachdenken zusehen. Also das ist buchstäblich, steht ihnen ins Gesicht geschrieben und es beginnt im Kleinen, also ich hatte vor kurzem eine Situation, in der ein Schüler beispielsweise einen schwierigen Begriff, den der Rest der Klasse nicht kannte, erklären wollte und den Begriff aber anfing zu erklären für die Klasse und es nicht so ganz hinbekam, also nicht zu seiner eigenen Zufriedenheit. Und dann wollte er schon abdrehen und sagen, ach nee, weiß ich doch nicht. Ich habe aber gemerkt, er hatte eigentlich schon die Ahnung davon. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn braucht, um da jetzt eine Lösung zu finden oder eine adäquate Wortwahl, um das zu beschreiben. Und darauf gab es erstmal gar keine Antwort. Es gab erstmal ein Zögern, ein paar Sekunden Stille und dann einen neuen Anlauf. Und er hat es versucht, dann in anderen Worten auszudrücken. Die waren auch schon besser. Dann hat er selber wieder abgebrochen, nochmal überlegt und es gab den nächsten Anlauf und der war dann der passende.
Okay.
Und darin ihn aber auch nicht zu unterbrechen oder zu bewerten, im Sinne von, das ist schlecht oder gut, sondern ihm auch diese Zeit einzuräumen, zu überlegen und es wieder zu versuchen. Ne? Auch das ist ja.
Ja, ich glaube, der wichtige Anteil ist, dass die Kids wissen, sie werden da nicht bewertet, sondern sie können überlegen. Und ich hatte ein bisschen damit gerechnet, dass sowas kommt, weil das ist gut, wenn nicht sofort eine Antwort kommt, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche das und das. Weil genau dieses Zögern, genau dieses nochmal in sich gehen. Wir wissen das aus der Psychotherapieforschung. Es gibt die Patientinnen und Patienten, die fragst du irgendwas und die haben sofort so die Antwort, das und das. Und dann gibt es die spüren nochmal in sich nach. Und wir wissen, das ist ein unglaublicher Wirkfaktor im Bereich der Psychotherapie. Nämlich, wir wissen, Menschen, die eher in sich reinspüren, die haben viel schneller Psychotherapieerfolge als die sozusagen immer schnell eine Antwort haben, weil in der Psychotherapie die emotionale Verarbeitung sozusagen genau in dem Moment stattfindet. Ich höre in mich rein und in der Schule oder in anderen Settings, wenn ich sozusagen nochmal in mich reinspüre und nochmal kognitiv drüber nachdenke, habe ich eine sehr, sehr viel tiefere kognitive Verarbeitung. Das heißt, es laufen mehrere und tiefere Prozesse parallel. Und deshalb ist genau dieses Zögern so unglaublich wichtig. Und da müssen wir in der Schule als Lehrkräfte, als Pädagoginnen uns einfach in Geduld üben.
Unbedingt. Und das ist also vielleicht sozusagen, da höre ich schon einige KollegInnen im Hinterkopf rufen, ja, das kostet doch schon wieder Zeit, ja, und wir haben doch keine. Aber es ist ja, wie wir es auch schon mal in einer anderen Folge hatten, also wohl investierte und gute Zeit.
Ja.
Denn sie hilft SchülerInnen dabei, das Lernen zu lernen.
Genau. Und Lernen vielleicht direkt, wenn ich dir ins Wort falle, bitte. Aber Lernen kostet Zeit. Lernen ist ein Prozess, der Zeit braucht. Und wenn wir den Stoff durchrasen, funktioniert bei vielen das Lernen nur halb so gut, wie es funktionieren könnte, wenn die Zeit zur Verarbeitung da ist.
Und, da kann ich den Ball gleich wieder aufnehmen, Lernen funktioniert auch nur an Schwierigkeiten. Also dann, wenn wir Neues tun, wenn wir an Herausforderungen kommen, die ja neu für uns sind, erst dann entsteht ja auch Wachstum.
Ja, am Ende der Komfortzone.
Ja, so ist es. Und deswegen ist genau das für mich das Wertvolle am Growth-Mindset-Gedanken, dass tatsächlich alltäglich zu versuchen, bewusst zu haben in jedweder Lernsituation. Selbst wenn wir noch in diesen oder so, auch wenn wir noch in den klassischen traditionellen Lernsituationen stecken mit 30 Schülern in einer Klasse und eine große Gruppe und wir nicht in kleinen Gruppen arbeiten zu können, sondern auch in der großen Gruppe ist das möglich.
Und da würde ich direkt einhaken. Wir haben ja Methoden versprochen,
ja.
Ganz am Anfang, und da starte ich schon mal mit einer. Die habe ich mir gar nicht ausgedacht, sondern die habe ich mir ausgeborgt von Heinz Klippert, der ja viel im Methodentraining macht, und der hat es damals, als er das entwickelt hat, nicht Growth Mindset genannt, und damals wusste man auch noch gar nicht so genau, was ein Growth Mindset eigentlich ist. Das gibt es erst später. Was der aber gemacht hat, der hat so eine Form von Teamentwicklung im Klassenraum entwickelt. Das heißt, im Grunde, wenn ich das als Hauptschullehrer auch mit teilweise nicht so bildungsbegeisterten Hauptschulklassen voll pubertierend gemacht habe, dann sah das so aus, dass ich erstmal Gruppen gebildet habe, die ungefähr gleich stark waren, also was den Gegenstand des Lernens anging. Ne? Und das heißt, es waren einige, die in dem Fach ein bisschen besser waren und andere, die nicht ganz so gut waren, zusammen in einer Gruppe. Und dann gab es immer eine Aufgabe, die konnten die Kids nur zusammen lösen. Ja, das heißt, sie waren aufeinander angewiesen. So, da sind wir noch im typischen kooperativen Lernsetting. Und die haben das gelöst und das ist schon mal super. Und dann gibt es, und das ist jetzt ganz wichtig, am Ende dieser Gruppeneinheit, ja, dieser Gruppenphase, gibt es dann eine Einheit, eine kleine Zeiteinheit, wo die Gruppe noch einmal ihr Tun reflektiert. Das heißt, die kriegen einen strukturierten Fragebogen und gucken erstmal, wie gut ist uns das gelungen? Wie gut ist mir das als Einzelperson, als einzelne Schülerin, als einzelner Schüler gelungen? Wie gut haben wir als Gruppe zusammengearbeitet? Und wie sehr sind wir am Thema geblieben und wie sehr haben wir diese Aufgabe überhaupt gut gelöst? Und das sollen die dann auf verschiedenen Items erstmal einraten. Und dann sollen sie sich das angucken und dann sollen sie überlegen, wenn die nächste Gruppenarbeit kommt, wo versuchen wir uns zu verbessern? Und zwar nicht von 0 auf 100, sondern um ein oder zwei Pünktchen zu verbessern. Und was heißt das ganz konkret? Was müssten wir dafür tun? Und jetzt komme ich nochmal zurück, weil du sagtest, man kann nicht in kleinen Gruppen arbeiten. Und diese Methode, die macht das sehr wohl möglich, weil das muss man zeitintensiv mit den Schülerinnen und Schülern zunächst üben. Aber wenn man das einmal eingeführt hat und die Schülerinnen und Schüler die Methode kennen und daran arbeiten, dann haben die Spaß, sich zu verbessern. Übrigens auch, und das ist meine Erfahrung, bildungsunwillige Schülerinnen und Schüler oder die noch nicht so begeistert waren bis jetzt von Bildung, die machen es tatsächlich. Das ist so das eine. Und dann laufen Aufgaben quasi wie ein Selbstläufer. Und dann habe ich als Lehrkraft wirklich die Chance, mit kleinen Gruppen zu arbeiten, in die Kleingruppen zu gehen. Das ist eine am Anfang furchtbar anstrengende Organisation, das weiß ich sehr wohl. Aber das ist eine Investition, die sich lohnt, weil ich nachher unendlich viel Zeit habe.
Und wie immer, das ist auch meine Erfahrung mit Lerngruppen, ist das dann ein Automatismus. Also wenn man Methoden wirklich stringent einführt, jetzt die nicht mit Methoden überhäuft, aber wirksame Methodik einführt und sie regelmäßig übt, ist das ein Selbstläufer und SchülerInnen nehmen das gerne an. Und ich meinte übrigens gerade nicht, dass man nicht in kleinen Gruppen arbeiten soll, sondern ich meine, wir leben gerade nicht in der privilegierten Situation, dass wir so kleine Klassengrößen haben.
Genau.
Aber man kann das sogar in der großen Klasse machen, indem man sie beispielsweise in kleinen Gruppen einteilt und das mit denen reflektiv übt oder auch gleichzeitig in Großgruppen, natürlich auch mit der ganzen Klasse. Wichtig finde ich, was du gerade benannt hast, nämlich den Aspekt, zwei Aspekte. Das eine war den der realistischen Ziele. Ich glaube, das ist das, was auch, wie hast du es gerade genannt, bildungsunwillige SchülerInnen?
Ja, zumindest nicht bildungsbegeistert. So, vielleicht können wir uns darauf einigen, dass nicht alle gleich begeistert sind von okay. Bildung und Schule.
Nehmen wir die COPSI-Studie, die du vorhin angerissen hast, nach Corona. Ich glaube, das betrifft mittlerweile eine recht große Zahl an SchülerInnen. Und daher ist das ja lohnenswert, zu versuchen, das umzukehren, um den motivationalen Aspekt wieder anzusprechen und wieder Motivation zu schaffen. Das könnte man ja darüber schaffen. Also realistische Ziele, kleine Schritte, indem man ihnen ganz konkret aufzeigt, was der nächste Schritt ist und sie auch anhält, darüber nachzudenken, was brauche ich denn oder was brauchen wir als Gruppe, um das Problem zu lösen.
Genau.
Und der zweite Aspekt, den du gerade angesprochen hast, den man wunderbar einbauen kann, der ist selbst ohne diesen Reflexionsprozess, der natürlich das Bonbon daran ist, das sehe ich auch, aber selbst nur das ein kooperatives Lernsetting aufgebaut und dieses klassische Think-Pair-Share ist ja etwas, was das Growth-Mindset und ein Reflektieren dessen sozusagen unausgesprochen in sich trägt. Denn die Schülerinnen und Schüler werden ja beim kooperativen Lernen erst einmal alleine mit einer Aufgabe konfrontiert und werden sie schneller oder langsamer lösen können oder eben an Herausforderungen stoßen und dann in Schonraum der Paarsituation, in der Pairphase dann mit den Sitznachbarn oder einem anderen Mitschüler das besprechen können, Probleme klären und dann in der Share-Phase umso besser auch das Ganze teilen können. Das heißt, die werden die Erfahrung machen, ich habe hier und da ein Problem, das heißt, es setzt einen Reflexionsprozess in Gang. Ich kann mit jemand anderem in der Peer Group darüber sprechen, ohne bewertet zu werden, ganz wichtig, wie du vorhin auch genannt hast. Und das Dritte ist dann, und ich kann etwas Wertvolles zur Gruppe beitragen.
Ja.
Auch dadurch. Und vielleicht auch sogar im Erleben, nicht nur jetzt von den leistungsschwächeren Schülern ausgedacht, sondern auch von den leistungsstärkeren. Ich kann jemand anderem dabei helfen, eine Aufgabe zu lösen. Oder wir befruchten uns gegenseitig mit unseren Ideen und kommen zur Lösung des Problems gemeinsam. Und das ist ja auch ein Growth Mindset Low Level, sage ich jetzt mal, ohne es explizit gemacht zu haben, was einfach im Alltag laufen kann.
Nein, es ist nicht Low Level. Das ist Growth Mindset. Und du hast zwei Dinge da gesagt. Das Erste, dass ich roll das mal von hinten auf. Bitte. Das Erste, dass das auch für die sogenannten stärkeren Schüler spannend sein kann, anderen zu helfen. Aber es geht eben nicht nur um so einen sozialen Aspekt, ich helfe anderen, sondern jedes Mal, wenn mir das gelingt, anderen zu helfen, durchdringe ich die Materie ein Stück weit mehr. Das heißt, ich wachse selber auch daran. Das ist also nicht irgendwie, jetzt sind die Schülerinnen und Schüler zu Hilfslehrern, die Guten geworden und die Schlechten profitieren, sondern es profitieren alle. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie ich Aufgaben gestalte, natürlich. Das ist das eine. Und das andere, und da hast du was ganz Wichtiges gesagt, und da sind wir so ganz schnell drüber weggegangen, und das ist aber nochmal, wenn wir es in Einzeleinheiten zerlegen. Du hast gesagt, ich stelle fest, ich brauche ein bisschen mehr Zeit oder ein bisschen weniger Zeit als andere. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Bewertung durch Lehrkräfte oder von außen, sondern es geht auch um die eigene Bewertung. Ja? Ich bin sowieso nicht so schnell wie du. Und wenn das mein Bewertungsmaßstab ist und Schülerinnen und Schüler haben diese Bewertungsmaßstäbe, ich mache am Anfang mehr Fehler, ich bin vielleicht nicht so schnell wie du, ich schreibe nicht so sauber, ich kriege das nicht so gut hin, dann bin ich sozusagen mein eigenes Problem bei der Entwicklung eines Growth Mindsets. Und jetzt brauchen wir etwas, was genau diese Logik aushebelt. Und das hast du eben auch schon mal gesagt. Wir müssen sozusagen mit Schülerinnen und Schülern besprechen, was das heißt. Wir müssen sozusagen auf die Metaebene gehen. Und da gibt es in der Growth Mindset-Forschung, aber auch vor allem in der Anwendung, sowas wie die Muskel-Hirn-Metapher. Das heißt, wir müssen mit den Schülerinnen und Schülern, du hast eben schon gesagt, Mindset gleich Haltung, eine Haltung erarbeiten oder ihnen eine Haltung anbieten, die es eben erlaubt, dass sie nicht mehr da reingehen, dass sie sich als besser oder schlechter gegenseitig bewerten, sondern dass die Bewertung dahin geht, dass sie sich sozusagen an sich selber messen. Heute bin ich ein bisschen besser als gestern. Und ich bin bestimmt morgen noch ein bisschen besser, als ich heute gewesen bin. Und darüber kann ich froh sein und darauf kann ich vielleicht stolz sein, erleichtert sein, wie auch immer. Das kann bei mir positive Emotionen auslösen.
Und ich weiß, wie ich das mache.
Und ich weiß, wie ich es mache. Und wenn ich es nicht weiß, wie ich das mache, dann kann ich jemanden fragen oder dann kann ich eine Lösung suchen. Weil ich weiß, es wird diese Lösung geben, selbst wenn ich sie nicht weiß. Und das ist ja das Spannende dabei.
Genau, ja. Und das ist die Kompetenz, finde ich, auch fürs Leben, die damit vermittelt wird. Deswegen finde ich Growth Mindset ja nicht nur für die Schule. Ich meine, wir haben hier nun einen Schulpodcast, aber eigentlich in jedem Lebensbereich nachher etwas, das wirklich lohnenswert ist, den SchülerInnen in Schule mitzugeben für auch das weitere Leben, diese Grundhaltung.
Ja, ich habe auch gehört, ketzerisch gesagt, dass Schule ja möglicherweise zumindest ein Stück weit aufs Leben vorbereiten soll. Ich weiß nicht, es gibt Menschen, die das mal behauptet haben.
Absolut. Stichwort Haltung. Und nochmal zurück zum Beginn des Podcasts, als ich gesagt habe, ich bin immer begeisterter geworden in der Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich bin dabei auch auf eine Studie gestoßen, die du natürlich schon kanntest, da du ja im Growth Mindset forschst. Und zwar eine Studie, bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, ich versuche es so zusammenzufassen, wie ich es mir gemerkt habe, aus den USA mit in etwa 8.700 Probanden. die teilgenommen haben an einer Studie, die war ist aus dem Jahr 2019, wenn ich mich nicht irre. Und nochmal kurz zur Einordnung, Carol Dwecks Grundlagenbuch Mindset ist aus dem Jahr 2006. Das heißt, diese Theorie des Growth Mindset ist ja auch erst 20 Jahre alt. Und selbst wenn es noch nicht so geheißen hat, haben andere schon damit gearbeitet. Und vielen geht es wahrscheinlich auch wie mir. Ich wusste nicht, was es ist, aber habe gemerkt, es funktioniert und es umgesetzt. Mhm. Aber worauf ich hinaus möchte, diese Studie hat belegt, und das fand ich das wirklich Entscheidende jetzt auch nochmal an alle KollegInnen da draußen, dass die Wirksamkeit von Growth Mindset dann, ich weiß nicht, ob besonders hoch oder ausschließlich da ist, kannst du gleich nochmal korrigieren, wenn die Lehrkräfte das vorleben. Also es verkörpern, die eigene Haltung und sozusagen die SchülerInnen das Lernen am Modell auch nochmal haben.
Genau. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zwar auf der einen Seite, so in der Theorie ist es natürlich ausschließlich, nun wissen wir, dass die Schülerinnen und Schüler nicht als unbeschriebene Blätter in die Schule kommen, das ist so das eine, und unterschiedlich mit Feedback-Prozessen, mit Lernen am Modell umgehen. Was die Studie aber ganz klar gezeigt hat, wenn man den Schülerinnen und Schülern Growth Mindset Intervention gibt, also was, wo wir wissen, die ist total wirksam, mhm, und Menschen kriegen danach oder die Menschen verbessern ihr Growth Mindset danach, dann wirkt es nur dann, wenn die Lehrerinnen und Lehrer selbst auch ein Growth Mindset haben, sonst wirkt das nicht. Und zwar deswegen nicht, aus zwei Gründen. Du hast das eine genannt, Lernen am Modell, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Das andere sind Feedback-Prozesse.
Ja.
Das heißt, und das wird in dieser Studie so unglaublich gut beschrieben und ist auch klar, wenn ich irgendwie merke, ich kann Mathe nicht so sehr und ich eine Mathelehrerin habe, die zum Beispiel sagt, oh, es müssen gar nicht alle Mathe können und dann du hast andere Qualitäten außer Mathe, dann habe ich schon die Angst, wenn ich dann zur Lehrerin komme und sage so, oh, da bräuchte ich vielleicht Unterstützung, also ähnlich wie deine Schülerinnen und Schüler von dir aufgefordert werden, was brauchst du denn? Wenn ich das sozusagen von mir einfordere, da brauche ich mal Unterstützung oder brauche ich eine Idee, dann hätte ich ja Angst, dass sie sagt, oh, guck mal, du brauchst Mathe gar nicht zu können, weil du andere Qualitäten hast. Nicht jeder kann alles. Und durch solche Feedback-Prozesse, ja, kann man genau so eine suchende Motivation kaputt machen, weil ich einfach Angst habe, so in eine Schublade zu verschwinden. Und dann versuche ich lieber zu zeigen, dass ich es kann. Und wenn ich es dann doch nicht kann, dann ist das für mich eine Bestätigung, dass ich es nicht kann. Mhm. So, das ist das eine. Und das andere war Lernen am Modell. Und das finde ich nochmal so unendlich wichtig. Das heißt, oder was heißt denn das für uns Großen, für Lehrkräfte, für Psychologinnen und so weiter? Wir müssen sichtbar scheitern, damit Schülerinnen und Schüler das Scheitern lernen können und das Wiederaufstehen und sehen, Scheitern ist kein Scheitern, sondern Scheitern ist immer der Anfang vom Wiederaufstehen. Und daran kann ich wachsen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte.
Ja, das ist ja der klassische Schritt in Richtung einer wertvollen Fehlerkultur. Also Fehler eben nicht als was Schlechtes zu sehen, sondern als Hinweisgeber, als ja, eigentlich als Geschenk.
Ja.
Das klingt vielleicht etwas weich, aber ich sehe das genau so. Also Fehler und auch Hürden sind der Hinweisgeber, wo ich mich als Person weiterentwickeln kann, was meine eigene Grenze ist. Und genau da, wo es unangenehm wird oder schwierig oder herausfordernd, da muss ich eigentlich die Lust haben, anzupacken oder die Perspektive entwickeln. Da muss ich eigentlich genau hin, wenn ich mich entfalten möchte.
Genau.
Und dabei können wir Lehrkräfte mitwirken. Und zwar auch, und das finde ich eben bei dieser Studie, indem wir es selber vorleben und auch indem wir SchülerInnen einladen, Fehler zu machen. Wie oft erlebe ich das, um ganz konkret nochmal aus dem Lehreralltag zu sprechen, dass ich SchülerInnen motivieren muss, sich mündlich zu beteiligen und die Motivation steigt, indem ich sage, ich möchte, dass ihr mich an euren Fehlern teilhaben lasst oder an euren Gedanken. Ob es Fehler sind oder nicht, ist erstmal völlig irrelevant. Sagt mir, was ihr denkt, nur dann kann ich wissen, ob ich euch habe oder nicht. Ob es richtig ist oder falsch, was ihr denkt, ist erstmal völlig egal. Aber ich möchte mit euch zusammen im Denkprozess sein. Und dazu muss man die Schüler wirklich immer wieder motivieren, weil ich merke an so vielen Jahrgängen, und das geht wirklich durch alle Jahrgänge, dass sie eine unglaubliche Hemmung haben oder Angst davor, was Falsches zu sagen, weil sie eben meinen, in einer Lernsituation, in einer Leistungssituation zu sein und das verwechseln. Und das entsteht natürlich durch, ja, muss man einfach mal sagen, auch durch eine mündliche Beteiligungsnote, die oftmals geknüpft ist eben an richtig oder falsch. Und ich versuche den SchülerInnen in meinem Unterricht diesen Zahn immer zu ziehen. Ja, ich möchte, dass ihr mitmacht. Und mitmachen heißt denken. Und denken heißt in alle Richtungen denken und ausprobieren und Fehler machen. Und eine Leistungssituation ist was anderes als eine Lernsituation. Aber da stecken viele Schüler eben drin.
Ja, und ich glaube, da stecken nicht nur Schülerinnen und Schüler drin, sondern eben auch Lehrkräfte. Das heißt, ich erlebe das immer wieder, auch in meinen Workshops, in meinen Fortbildungen, die ich mit Lehrkräften mache, dass viele also wirklich auch bereit sind zu sagen, okay, wir versuchen Schülerinnen und Schüler zu motivieren, Fehler zu machen. Das ist der erste Schritt und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Aber dass sie sich selber Fehler verbieten.
Ja,
dass sie selber Angst haben, bei Fehlern ertappt zu werden. Und ich glaube, da müssen wir nochmal ganz, ganz explizit ermutigen, zu sagen, ihr müsst Fehler machen, das ist ein pädagogisches Instrument. Und wenn ihr diese Fehler nicht macht und nicht sichtbar macht, dann vergebt ihr euch einen Gutteil eurer pädagogischen Möglichkeiten. Es wäre so, als wenn ein Musiker nur die Noten spielt und nicht die Pausen.
Das ist eine schöne Metapher. Ja, wie kann man das konkret machen? Also in welchen Bereichen meinst du denn, um mal zurückzufragen, könnte man Fehler eingestehen oder sichtbar machen? In Bezug auf die eigene Fachlichkeit? Oder
unbedingt, ja. Natürlich. Ich selbst habe eine Fachlichkeit in meiner Profession, aber ich bin auch nicht allwissend. Und wenn ich Angst davor hätte, dass andere mir sozusagen die Fehler nachtragen, da kommen wir gleich nochmal auf ein Resonanzphänomen, ja, dann versuche ich alle Fehler zu kaschieren. Erstens mache ich dann mehr Fehler, das wissen wir auch, und zweitens mache ich sie eben dann auch nicht sichtbar. Aber wenn ich Fehler mache, auch in meiner Fachlichkeit, wenn Schülerinnen und Schüler oder bei mir Studierende oder andere Personen, mit denen ich im Diskurs bin, merken und sehen, dass ich mich irre und dass ich auch dazu stehen kann und dass ich dann nochmal gemeinsam sage, lass uns nochmal gemeinsam nachgucken. Oh Mensch, das ist ja spannend, das wusste ich noch gar nicht. Also wirklich mit Interesse meine Fehler korrigiert. Dann lebe ich was vor, was, glaube ich, total hilfreich ist. Und damit, Tobias, sind wir im Grunde ja schon bei Resonanzphänomenen, weil wenn ich kein Interesse an meinen Fehlern habe, dann kann ich das ganz schwer vermitteln, dass andere Interesse haben sollten an ihren Fehlern. Das heißt, das muss ich zeigen. Das muss lohnend sein. Und umgekehrt, wenn Schülerinnen und Schüler oder auch andere Personen sehen, was für ein Interesse ich an meinen Fehlern habe und sagen, Mensch, was für eine Chance, jetzt kann ich es nochmal neu lernen und da kann ich vielleicht noch Dinge lernen, die ich vorher nicht verstanden habe. Ja, dann kommen wir in eine ganz andere Dynamik und dann geht es nicht mehr darum, bin ich richtig oder falsch. Die Kategorie spielt keine Rolle, sondern ich entdecke Dinge, die spannend sind.
Korrekt. Spannend wird es übrigens auch dann, wenn Schüler einem was beibringen können.
Ja, unbedingt.
Tatsächlich. Und das ist ja auch der Bereich, also mal aus dem Privaten gesprochen, wenn ich zu Hause mit den eigenen Kindern spreche und irgendein jugendsprachliches Wort nicht verstehe, das ist zum Glück keine Unterrichtssituation, aber da kann ich ganz frank und frei nachfragen. Oder ich versuche aus Spaß irgendein Wort zu verwenden und dann ist es falsch verwendet, ernte ich erstens Gelächter, aber zweitens kann ich auch über mich selber lachen dann. Und die Frage knüpft sich immer an, ja, was heißt das denn dann? Wie verwendet man das denn richtig? Und dann geht ein Leuchten durch die Augen und sie lassen einen teilhaben an der eigenen Welt. Und das finde ich unglaublich spannend und auch immer wieder lustig. Nur mal so als Randgeschichte.
Ja, ich muss gerade, entschuldige, dass ich da, ich habe sofort Bilder, weil ich hatte es auch mal versucht bei meinen Kindern und habe dann auch tatsächlich sehr, sehr richtig und wirklich exzellent, das kann ich ja nicht anders sagen, die Wörter verwandt und ich kriegte also verdrehte Augen und irgendwann sagte meine Tochter mir, das ist richtig. Aber so alte Säcke wie du verwenden die nicht mehr.
Ja, genau. Und SchülerInnen, da sind wir beim Bereich Resonanz auch wieder oder auch wieder der professionellen Nähe. Also auch da im Unterricht, wir hatten es ja schon gesagt, dass professionelle Nähe nicht bedeutet, der Kumpeltyp zu sein, aber trotzdem auch Interesse für die Lebenswelt der SchülerInnen zu haben. Und beispielsweise, was ihre Sprache oder ihre Jugendkultur angeht, gehört für mich einfach zum Alltag dazu, zwischendrin, weil ich mich ja einfach auch für die Menschen interessiere, die vor mir sind. Und auch da kann ich dann auch mal Fehler machen, weil ich etwas nicht weiß oder nicht verstehe und sie können mir etwas beibringen. Aber eben das eben nur als kleine Side-Story. Nochmal ganz kurz zurück. Ein Bereich, den ich zum Beispiel auch, als ich anfing, Lehrer zu werden, für mich ganz klar geregelt habe oder versucht habe, in eine gute Richtung zu lenken, ist der der Benotung. Denn ich habe als Schüler ganz oft das Gefühl gehabt, einer willkürlichen Benotung durch Lehrkräfte und nicht so genau, also willkürlich klingt jetzt natürlich böse, aber sagen wir es mal etwas weniger wertend, eine für mich nicht nachvollziehbare Benotung meiner Leistung. Und auch eine fehlende Einflussmöglichkeit darauf, abgesehen von meinen eigenen Lernprozessen natürlich, aber ich konnte nicht mehr darüber reden, über die Note mit den Lehrkräften oft. Also es war einfach festgesetzt und da gab es keine Diskussion und na, wie du es auch schon gesagt hast, wer sind wir denn eigentlich noch, wenn wir nicht mehr Hüter des Grals sind und so weiter. Aber also in der ersten Folge nochmal ein kleiner Verweis darauf für diejenigen, die sie noch nicht gehört haben.
Unbedingt nachhören.
Ich habe mir gefragt, wie kriege ich das eigentlich hin, dieses Problem aus der Welt zu schaffen? Und so richtig aus der Welt kriegt man es nicht, aber ich habe mir einen Umgang angewöhnt damit und der schließt nämlich eine Fehlerhaftigkeit mit ein, deswegen erzähle ich es jetzt hier. Ich gebe allen meinen Schülerinnen in allen Lehrgruppen alle 4 Wochen eine Rückmeldung zu ihren mündlichen Tendenznoten. Und ich sage dazu immer, ich gebe euch die, damit ihr mir widersprechen könnt. Alle 4 Wochen, damit es eben nicht nur einmal im Vierteljahr erfolgt und dann irgendwie SchülerInnen das Nachsehen haben, weil sie dachten, sie seien viel besser oder schlechter. Die werden sich meistens nicht beschweren. Aber ich verkünde dann die Noten und sage, das ist meine Wahrnehmung, ein Angebot an euch. Und diese Note, die ich jetzt genannt habe, die bleibt auch stehen. Aber ich möchte jetzt von euch wissen, wer von euch fühlt sich jetzt ungerecht benotet? Und ihr müsst das auch gar nicht begründen. Es reicht mir ein Zeichen. Verbunden immer mit dem Nachsatz, es kann sein, auch Lehrer sind nur Menschen, dass ich euch nicht so wahrgenommen habe, wie ihr euch. Oder dass ich auch mal einen blinden Fleck auf der rechten oder der linken Seite des Klassenzimmers bei 30 Menschen habe. Und diese Methode, so simpel sie ist, es kommt wenig Einspruch von den SchülerInnen. Aber manchmal kommt er. Und dann sage ich, gut, danke für die Rückmeldung. Ich finde das wirklich wertvoll und auch wichtig, dass sie auch lernen, da für sich einzustehen und auch den Mut haben, das mir gegenüber zu äußern. Dass ich dann sage, gut, die nächsten 4 Wochen nehme ich dich besonders in den Blick. Also jetzt nicht auf den Grill, sondern im Sinne von, also ich prüfe den Schüler. Oder
du prüfst, ob du revidieren kannst, deine Einschätzung.
Genau.
Ja.
Sondern gucke dann nach 4 Wochen, ob meine Einschätzung nach wie vor so geblieben ist oder diejenige mit derjenigen des Schülers oder der Schülerin übereinstimmt, so dass die SchülerInnen sozusagen ein Mitspracherecht haben. Und in dem Moment, ich glaube, da würden manche KollegInnen sagen, ja, bist du denn des Wahnsinns? Ja, da stellst du ja deine Autorität in Frage. Aber es ist überhaupt nie ein Autoritätsproblem daraus erwachsen.
Ich glaube, dadurch gewinnst du nur Autorität. Und vor allem, wenn wir sagen, wir gehen vom klassischen richtig-falsch-fixed-Mindset
genau weg,
sondern ich kann im Grunde daran wachsen, dann gebe ich ja das Signal, auch ich, oder in dem Fall nicht ich, sondern du, gestehst nicht nur ein, dass du auch mal Fehler machen kannst und die bleiben eben so stehen, sondern du guckst sozusagen in der Folge nochmal, um die zu revidieren.
So ja? ist es.
Und wir haben letztes Mal über Demokratie gesprochen, wo es ja auch um Meinung, um Standpunkte geht. Und ich glaube, um da noch mal so eine Brücke hinzubauen, kann ich auch sagen, Erich Kästner hat mal gesagt, man kann auf einem Standpunkt durchaus stehen, man sollte halt nur nicht drauf sitzen. Und ich glaube, ohne dass du das bewusst tust, zeigst du aber auch genau hier dran. Ich kann noch mal meine Einstellung revidieren, ich kann noch mal gucken, ich kann daran wachsen. Das heißt, auch das Growth Mindset, und so sind wir letztes Mal überhaupt darauf gekommen, hat natürlich auch was mit Demokratie zu tun. Und es hat eben auch, und jetzt komme ich noch mal zur Resonanz, was damit zu tun, dass wir aneinander wachsen können. Das heißt, wir wissen, es gibt, das lässt sich auch ganz, ganz gut in Forschung zeigen, es gibt so Aufwärtsspiralen. Das heißt, dass man sich gegenseitig sozusagen befeuern kann, dass man gegenseitig anfangen kann, Lust auf Wachsen zu entwickeln, dass man gegenseitig gucken kann, wie kann man sich in diesen Wachstumsprozessen stärken, noch mehr Lust hat. Ich habe ja vorhin mit der Story von Cal Drake angefangen, Lust auf Knobeln zu kriegen, mehr rauszukriegen. Dann ist man nicht mehr dabei, oh, ich kann mehr, sondern es ist spannend, was ich mehr weiß. Das ist ein komplett anderer Blick, als zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Pünktchen mehr, sondern ich kriege Lust darauf, mehr zu haben. Ich habe Lust, die Welt zu entdecken. Und ich glaube, wenn wir das als Erwachsene, als Pädagoginnen, als PsychologInnen schaffen, Jugendliche, SchülerInnen dahin zu kriegen, dass die auch Lust haben, mehr zu entdecken und nicht nur zu sagen, okay, jetzt kann ich eine Sache mehr, sondern so, dann kommen wir, glaube ich, in so Aufwärtsspiralen. Und das sind einfach unglaubliche Resonanzphänomene, die dadurch entstehen können, auch auf der Beziehungsebene.
Und unglaubliche Ressourcen, die freigesetzt werden können. Und das ist ja auch noch ein Gedanke, übrigens angeknüpft ans Growth Mindset. Ich glaube, das hast du in unserer Vorbesprechung zu dieser Folge gesagt, je weniger Kompetenzempfinden man hat mit sich selbst, desto wichtiger wird die soziale Sicherheit.
Genau.
Das heißt, in puncto Resonanz und Beziehungsebene für diesen Podcast hier ganz speziell. Das heißt, eigentlich heißt das im Umkehrschluss, wir müssen innerhalb der Lernsituation eine sichere soziale Situation schaffen, als Grundlage dafür, dass die SchülerInnen sich trauen, auch, also wirklich sich das auch einzugestehen, ich kann das noch nicht, nicht ich kann das nicht und das ist vorbei, sondern ich kann das noch nicht, und sich auch zu trauen, das zu äußern, das sich einzugestehen, genau, und auf Lösungssuche überhaupt zu gehen, sozusagen wie ein zartes Pflänzchen am Anfang, das gegossen und gehegt werden muss, damit daraus überhaupt eine wachsende, gesunde Pflanze entstehen kann.
Ja, ich finde das Bild mit dem Pflänzchen gut, weil was du gerade angesprochen hast, ist eine unglaublich wichtige Dynamik aus der Bindungsforschung. Ja? Kinder bauen, also ganz kleine Kinder, bauen zu ihren Bezugspersonen eine sichere oder eine mehr oder weniger sichere oder vielleicht eine unsichere Bindung auf. Und wir wissen, je sicherer die Bindung ist im Kleinkindalter, desto eher erkunden die Welt. Und das endet nicht mit dem Kleinkindalter, sondern das begleitet uns bis ins hohe Erwachsenenalter. Und da müssen wir uns in der Schule klar machen, dass alle Menschen ein bisschen unterschiedlich sind, was das Sicherheitsempfinden angeht. Ja? Das heißt, ich kann nicht sagen, ich habe doch eine sichere Umgebung geschaffen. Und jetzt können doch alle irgendwie loslegen. Sondern die Menschen brauchen und auch die SchülerInnen brauchen sehr unterschiedliche Bedingungen, um sich sicher zu fühlen. Und auch da ist wieder sozusagen die Frage, die du vorhin gestellt hast, nämlich was braucht ihr denn eigentlich? Ist nicht nur eine Frage nach, was braucht ihr an Fachkompetenzen, sondern was braucht ihr von mir sozusagen oder von der Gruppe als Sicherheit, um, ich sag mal, die Hand der Mutter loszulassen und die ersten Schritte zu tun, wenn wir wieder das Bild des Kleinkindalters nehmen. Also ja, die ersten Schritte zu gehen, die Welt zu erkunden. Und das machen die auch im Abi noch. Und auch da brauchen die im Grunde genau, wie du gesagt hast, genau diese Sicherheit.
Absolut. Und das ist etwas, das ganz konkret in der Hand der Lehrkräfte liegt. Und diese Situation zu gestalten, die Lernsituation, so dass Lernen überhaupt von den Umgebungsbedingungen innerhalb der konkreten Klasse und deren Situation stattfinden kann und sich getraut wird. Denn da hat es schon, muss man ja sagen, auch was mit Mut zu tun. Ne?
Genau. Und das hast du gesagt, die Verantwortung liegt bei den Lehrkräften, aber nicht die Verantwortung sozusagen, wie die Ist-Situation ist.
Natürlich
auch nicht. Auch nicht die Verantwortung, wie die Situation irgendwann mal sein wird. Aber was ich als verantwortliche Person mit der Situation, so wie sie ist, macht. Das liegt in meiner Hand und das sind Resonanzprozesse. Und mein Vorschlag, lieber Tobias, wir treffen uns ja wieder und wir machen eine nächste Folge und unser Podcast heißt ja Resonanz macht Schule. Und vielleicht sollten wir nächstes Mal Resonanzphänomene uns im Allgemeinen etwas genauer anschauen. Was meinst du?
Absolut, denn es ist ja nun mal unser Name und deswegen muss der Name auch mal Programm werden.
So machen wir beim nächsten Mal den Namen zum Programm und darauf freue ich mich.
Ich mich auch. Jetzt bleibt uns noch eine Sache zum Ende der Folge. Und zwar die Leitfrage, die wir hatten, war ja, wie kriegen wir Lernende eigentlich motiviert? Und da kann man keine klare Antwort drauf geben. Ich glaube, man könnte sagen, hört die Folge von Anfang an, dann kriegt ihr ein paar Ideen. Aber die Motivation verändert nochmal zusammengefasst durch Rahmenbedingungen, durch das Vorleben von einer positiven Fehlerkultur, durch das Vorleben von eigener Fehlerhaftigkeit, die ja eigentlich nur menschlich ist und deswegen natürlich. Und auch die, da muss ich noch einmal anknüpfen, denn das war ein Gedanke, den wollte ich unbedingt noch zu Ende führen, dass weg vom normativen Feedback im Sinne von Noten oder gut oder schlecht oder richtig oder falsch hin zu formativem Feedback, das ist ja etwas, was auch John Hattie in seiner groß angelegten Visible Learning Studie als ganz großen Einflussfaktor auf einen positiven Lernprozess genannt hat, dass wir Lehrkräfte unseren SchülerInnen in dem Moment, wenn wir das Growth Mindset wirklich so ernst nehmen und versuchen, es umzusetzen, dann führt das automatisch dazu, dass wir ein formatives Feedback in individualisierter Form geben. Und das unterstützt auch nochmal den Lernprozess. Und zu schauen, was brauche ich jetzt gerade an dieser Stelle, um da weiterzukommen und da mit den SchülerInnen in den Dialog zu gehen. Das ist etwas, das für mich einen ganz starken motivationalen Faktor im Alltagserleben hat.
Vielleicht sollten wir nochmal eben formatives Feedback einmal erklären.
Gerne.
Im Sinne von, das ist kein Endfeedback, jetzt hast du die Note, sondern immer ein Feedback sozusagen beim Arbeiten, was sozusagen prozessbegleitend entsteht.
So ist es. Okay. Das Schlusswort dazu. Ich freue mich auf die nächste Folge und genau, an dieser Stelle dann erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auch weiterhin über eure Kommentare.
Weil wir aus ihnen lernen können.
Und von unseren Fehlern in den ersten Folgen, um sie besser zu machen. Und wir würden uns auch nach wie vor über Wünsche freuen. Genau. Mittlerweile haben wir auch eine Landingpage, wenn ihr nachschauen wollt, unter www.resonanz-macht-schule.de.
So ist das. Hört sich fast an wie Fischers Fritze fischt und so weiter. Ich mache es jetzt mal nicht weiter, aber mit dem Minus, das ist schon eine kleine Herausforderung. Das üben wir nachher nochmal.
Genau. Vielen lieben Dank. Auf Wiederhören.
Tschüss.